Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Bösen. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße mich nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu deine Hand nicht ab von mir, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir den Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn.
Господь, моє світло, спасіння моє, кого буду боятись? Господь, то твердиня мого життя. Кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони споткнуться, попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні мого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Бо Він заховає мене на дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова над ворогами моїми навколо мене, і я в Його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого. У гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч. Не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого. Бо мій батько та мати мене покинули. Та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Амінь.
Ich möchte euch zwei Bilder von meiner Mami zeigen. Das erste Bild ist das. Das ist meine Mami. Sie ist hier an einem komplett anderen Ort und zu einer anderen Zeit. Das ist über 20 Jahre her, auf einer Insel, die Socotra heisst. Socotra, das ist die Insel. Da ist Jemen. Da ist Somalia. Ich bin da gerade da hinten aufgewachsen und geboren. Und meine Eltern haben da so im späten, so gegen Pensionierung her, sind sie noch ein paar Jahre da auf dieser Insel gewesen. Und das ist so abgeschieden, dass die Vegetation und auch die Tierwelt, die Fauna, sich wie speziell und einfach in dieser Enklave weitergebildet hat. Es ist ein wunderschöner Ort. Das hat zum Beispiel, da bin ich gewesen, wo ich sie besucht habe. Hat wunderschöne Strände, das Wasser ist herrlich klar. Da seht ihr den Schatten sogar weit unten dran. Und da einfach ein Beispiel von dem Drachenblutenbaum. So Zeug seht ihr nur an ganz wenigen Orten, vor allem da auf dieser Insel oder die speziellen Bäume. Ist ganz ein schöner Ort. Und meine Eltern haben dort gelebt. Und ich bitte euch jetzt, einfach das Bild schnell anzuschauen. Und ich zeige euch jetzt ein zweites Bild von meiner Mami. Und ich bitte euch, mir zu sagen, was ist denn Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Bildern. Also, habt ihr das gesehen? Gut. Das ist vor über 20 Jahren an einem ganz anderen Ort in der Welt und das jetzt hier in Frauenfeld. Okay? In Frauenfeld, vor ein paar wenigen Jahren, hat meine Mami mich zum Mittagessen eingeladen. Was ist gemeinsam in diesen beiden Bildern? Entschuldigung? Blumen. Genau. Da hat es Blumen. Und da hat es Blumen. Warum um Himmels Willen hat die Mami beim Essen immer Blumen? Warum? Weil es schön ist. Ah, nicht weil es praktisch ist. Ist das nicht Teil vom Salat oder so? Der Salat ist ja da hinten. Nein, nein, ganz genau. Weil es schön ist. Also meine Mami, egal wo sie ist auf der Welt, egal, was gerade läuft, was macht sie? Sie tut Blümchen her, weil es schön ist. Das ist für meine Mami ganz etwas Wichtiges. Und das ist für uns Menschen ganz etwas Wichtiges. Schönheit schaffen. Denn wenn es nicht schön ist, dann tut es Mami Blümchen an, dann ist es schön. Und dann ist es einem wohl. Dort ist man gern. Dort verbringt man gern Zeit. Dort erholt sich die Seele. Und das ist nicht nur für ältere Personen wie meine Mami wichtig, sondern auch für Jüngere. Wenn sie ein Handy kaufen, im Handyshop, dann schauen sie das an und wenn das Budget es zulässt, welches kaufen sie von diesen beiden, ein Samsung Galaxy oder ein iPhone? Klarer Fall, sie kaufen das iPhone. Weil das iPhone ist, Entschuldigung, wenn ich heute darüber informieren muss, einfach viel, viel schöner als ein Samsung Galaxy. Jetzt Samsung Galaxy ist manchmal leistungsfähiger. Warum kaufen denn die Leute und geben noch mehr Geld aus? Es ist teurer. Warum kaufen sie ein iPhone? Weil es schöner ist als ein Galaxy. Und so ist Schönheit ganz, ganz etwas Wichtiges. Ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, gell? Es hat scheinbar auch Leute, ich verstand es nicht, ich kann es irgendwie nicht einordnen, die das schöner finden als das. Aber Jenu, Schönheit ist ganz etwas Wichtiges für uns. Wir fühlen uns zu Schönem hingezogen. Das Schöne zieht uns in seine Gegenwart. Ist attraktiv. Und die Bibel und in dem Psalm haben wir gelesen, dass Gott schön ist. Psalm 27, wir haben es vorhin gehört. Eins bitte ich vom Herrn, sagte David, das hätte ich gerne. Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, warne, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Da kommt etwas von der Schönheit Gottes, wird sichtbar im Gottesdienst, im Tempel. Und der David sagt, dort möchte ich hin. So wie meine Mami hingezogen ist zu schönen Blümchen. Und so wie junge Leute hingezogen sind zu einem schönen iPhone. So ist der David hingezogen zu Gott. Warum? Weil Gott schön ist. Und wenn wir die Bibel anschauen, und um das geht es in dieser Serie, und ich muss euch wirklich sagen, das hat meinen Glauben revolutioniert. Die Bibel zeigt uns, dass Gott bei weitem das schönste Wesen ist, was es überhaupt gibt. Hey, da könnt ihr hingehen, wo ihr wollt. Ihr werdet ganz viele schöne Sachen sehen. Warum? Ja, Gott hat etwas von seiner Schönheit in die Schöpfung hineingelegt. Darum gibt es schöne Blümchen. Oh, die sind schön. Es gibt schöne iPhones, Porsche. Es gibt schöne Musik. Kunst, Berge, Sterne. Der Mensch ist herrlich schön. Natürlich gibt es schöne Sachen in der Schöpfung. Aber die Bibel sagt uns, dass bei weitem schönste Wesen ist Gott selber. Und wir Menschen, wir sind manchmal so blind für das. Unsere Sünde und unsere Rebellion gegen Gott hat uns wie blind gemacht für die Tatsache. Und wir geben uns zufrieden mit Blümchen. Wir finden iPhones, ist das höchste der Gefühle. Und Porsches und die Sternenwelt. Und jawohl, das ist schön. Aber es gibt noch etwas viel Schöneres, sagt uns die Bibel. Das ist Gott höchst persönlich. Warum? Weil es gibt kein schöneres Wesen auf dieser Welt. Und wir Menschen verhalten uns manchmal wie Kunstbanausen. Wir sind vor der Mona Lisa in Paris. Und wir schauen an, Mona Lisa, und wir sagen, das kannst du irgendwie in den Kübel tun. Das ist Altpapier. Und wir stehen vor Gott, dem schönsten Wesen, das es überhaupt gibt. Und wir merken nicht, wie schön das er eigentlich ist. Erst wenn wir anfangen zu verstehen, dass Gott herrlich, schön, das schönste Wesen überhaupt ist, werden wir können anfangen, ihn geniessen und uns bei ihm wohlfühlen. Darum haben die alten Christen, und über das hat Andreas Ruh vor zwei Wochen ein bisschen geredet, er hat davon geredet, dass Gott muss im Zentrum sein muss. Und die alten Christen, die haben sogenannte Katechismen gehabt. Ich habe noch im Konfunterricht einen Katechismus lernen. Und der Westminster-Katechismus, das sind immer so Fragen und Antworten. Die allererste Frage vom Westminster-Katechismus ist, was ist das höchste Ziel des Menschen? Oder man könnte auch sagen, was ist der höchste Sinn vom Mensch? Was ist die höchste Bestimmung vom Mensch? Was würdest du antworten auf diese Frage? Das ist gar nicht so einfach. Der Katechismus beantwortet diese Frage folgendermaßen. Antwort 1. Das höchste Ziel, der höchste Sinn von dir, die höchste Bestimmung von deinem Leben, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer, ewig, an ihm zu erfreuen. Da ist ein Erfreuen an Gott. Warum? Ja, weil Gott das schönste Wesen ist. Und ich wage zu behaupten, dass wenn du sagst, ich glaube an Gott, ich glaube vielleicht auch an Jesus, wenn du Gott oder Jesus noch nicht als das schönste Wesen angefangen hast wahrzunehmen, dann nachher wirst du gar nicht richtig dich erfreuen an ihm. Und alles, was Gott sagt, wird irgendwie schwierig sein für dich. Seine Gebote, alles wird schwierig. Aber wenn du verstehst, dass Gott herrlich schön ist, wird das deinen Glauben verwandeln. Und so haben wir diese Serie, Ewige Schönheit, und wir möchten eintauchen in den Wesenszug von Gott. Und zwar ist das unsere Ostern-Serie. Wir werden sehen, dass auch an Ostern, jawohl, auch an Karfreitag, an dem Tag, wo wir den Tod von Jesus gedenken, auch dort wird etwas von der Schönheit von Gott sichtbar. Und wir gehen durch diese Serie durch und heute möchten wir einsteigen und möchten sehen, anhand von dem Psalm, die Erfahrung von der Schönheit Gottes hilft dir, Anfindungen entgegenzutreten und zu besiegen. Die Erfahrung von der Schönheit von Gott hilft dir, wenn Finde um dich herum sind, denen entgegenzutreten und die Situation zu besiegen, erhobenen Hauptes rauszukommen. Das ist das, was wir in dem Psalm gesehen haben. Der David sagt am Anfang von dem Psalm, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Der David, der hat gewusst, dass in seiner Seele Furcht und Grauen raufkommen kann. Und er beschreibt es dann nachher. Und ein bekannter Autor, ein Soziologe, der Ernest Beckett, hat ein wichtiges Buch geschrieben, Die Überwindung der Todesfurcht. Das war ein Buch, das er in den 70er Jahren geschrieben hat, weil er gesagt hat, die westliche Gesellschaft verdrängt das Thema vom Tod. Und in dem Buch, er ist dann gestorben, bevor das Buch veröffentlicht worden ist, und er ist nachträglich mit dem Pulitzerpreis, mit einem wichtigen Literaturpreis, geehrt worden. In dem Buch schreibt er Folgendes. Das Leben ernst zu nehmen, bedeutet meiner Meinung nach etwas in diese Richtung. Was auch immer der Mensch auf diesem Planeten tut, muss getan werden im Bewusstsein des Schreckens in dieser Schöpfung, des Grotesken, und der Satz hat für mich gerade der Teil, des Rumorens einer Panik, die unter der Oberfläche von allem schwellt. Alles andere wäre falsch. Also so tue, wie wenn es nicht so wäre, da wäre falsch, das sagt er da. Unter der Oberfläche schwellt so die Panik. Und der David hat die Panik gekannt. Oder das Schwellen von dieser Panik, das Rumoren. Wir kennen es gesehen vorher. Er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Scheinbar hat es da Gelegenheiten gehabt, dass er sich könnte fürchten. Er redet von Grauen. Und dann nachher dann in dem Psalm wird sehr konkret. Vers 2. Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen. Warum hat er das geschrieben? Ja, die sind da gewesen. Meine Widersacher und Feinde müssen sie selber straucheln und fallen. Der David weiß um Leute, die ihm Böses wollen. Das ist meistens leider im unmittelbaren Freundes- und Familienkreis der Fall. In sehr vielen Familien, nicht in allen, aber in sehr vielen Verwandtschaften gibt es Leute, die einem Böses wollen. Der David hat um das gewusst. Wer sind deine Feinde, wer sind deine Widersacher in deinem Leben, in deiner Verwandtschaft, in deinem Umfeld? Der David hat etwas von dem gewusst. Und da kann es durchaus ein Grauen geben, so Licht unter der Oberfläche. Furcht und Angst kann kommen. Aber er redet nicht nur von dem, von einfach Widersacher in seinem Umfeld, sondern er redet auch von physischer Gewalt. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich ein Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Krieg, von dem haben wir es. Wir haben viele da von euch, die das wissen. Das ist eine sehr konkrete Erfahrung für euch. Für uns andere in der Schweiz vielleicht nicht so, vielleicht auch. Vielleicht ist es auch physisch geworden in deinem Leben. Vielleicht ist physische Gewalt an dir ausgeübt worden. Das ist das Zweite, wo der David kennt. Das ist eine Realität. Und dann sagt er auch noch, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Da meint er primär, dass Mami und Papi irgendwann sterben. Aber manchmal verlassen auch Eltern ein, bevor sie sterben. Es hat Eltern, die ihre Kinder nicht wollen und loswerden. Ich habe immer wieder zu tun mit Leuten, die zu mir kommen und sagen, Paul, mein Vater, meine Mutter, die haben mich nicht wollen. Ich bin ein ungewolltes Kind. Eine riesige Kluft in dieser Seele. Und David redet von dieser Realität in diesem Psalm. Also, Ablehnung, Gewalt und Verlust. Diese drei Erfahrungen, sagt er da. Und dann sagt er, in diese Erfahrung hinein, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Dass ich im Haus des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, wahrzunehmen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Bei all diesen Findschaften, die David kennt, was macht er? Er will die Schönheit Gottes erleben. Das ist nicht etwas Weltfremdes, was er da hat. Manchmal wird Christen gesagt, ihr seid weltfremde Leute. Ihr wollt so tun, wie wenn es keine Schwierigkeiten gibt. Ja, die einen wollen vielleicht so tun. Aber der David nicht. Der David sucht die Schönheit, die Erfahrung von der Schönheit Gottes, mitten in dem Kampf, wo er drin steht. Und die Wirkung von dem ist herrlich. Ich lese es vor und dann picke ich drei Sachen raus. Weil der David eine Erfahrung von der Schönheit Gottes macht, macht er dann auch diese Erfahrung. Nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Du sollst mein Antlitz suchen. Darum suche ich, Herr, dein Antlitz. Und was man da einfach ganz schön hat, ist, weil der David eine Erfahrung von der Schönheit Gottes macht, erhebt sich sein Haupt. Sind die Pfinden weg? Nein. Sind die Anfindungen da? Jawohl. Aber er kann sein Haupt erheben in dem Innen. Das ist die Erfahrung, die er macht. Und dann hat es da ein ganz wichtiges Wort. Das kommt mehrfach vor. Das Wort Antlitz, das Gesicht. Und das ist in der ursprünglichen Sprache im Hebräischen das gleiche Wort, wie man braucht, zum Anwesenheit oder Gegenwart zum Ausdruck zu bringen. Also, das heisst einfach, ich begegne dir erst, wenn ich dir von Angesicht zu Angesicht, das heisst Gesicht, also das Wort Antlitz, das ist das Gesicht. Ich begegne dir, Mats, erst wenn ich face to face, von Angesicht zu Angesicht bin. Also, das ist David seine Art, damals hat es ja das Internet nicht gegeben. Er hat gesagt, Gott kannst nicht per Zoom begegnen, oder? Nicht online. Es muss 3D sein. Ich muss einem Mats im wirklichen Leben begegnen. Erst dann ist es eine wirkliche Erfahrung, die ich mache mit dem Mats. Erst wenn ich sein Gesicht vor mir habe, begegne ich einem Mats. Und der David sagt da, weil du das möchtest, Gott, darum suche ich her dein Antlitz. Ich suche dein Gesicht. Ich suche eine persönliche Begegnung mit dir. Und was er da sagt, ist, es reicht eben nicht, dass dein Glaube einfach so ist, ich weiß viel über Gott. Sondern such eine Begegnung mit der Schönheit, die ich habe, sagt da Gott. Such mein Angesicht, eine persönliche Erfahrung Gottes. Und ich möchte euch das ein bisschen beschreiben anhand von, und das, jetzt wird's wirklich sehr persönlich. Ich habe in der Sekundarschule, haben wir lernen, klassische Musik zu verstehen. Gut, jetzt alle, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, wie anspruchsvoll das vermutlich war für mich. Weil ich habe gerne Rockmusik und Hip-Hop und Verstehen und Hardrock. Gut, aber in der Sek haben wir lernen, klassische Musik verstehen. Und das hat unseren Lehrer, der Alexander Werder, hat anhand von Beatrix Smetana, seinem Stück «Die Moldau», hat er uns da erklärt, wenn er das hört, ist es das Instrument, wenn er das hört, ist es das Instrument. Und ihr müsst mal hören. Hört mal, es ist die Moldau, die ihr hört. Ihr hört den Fluss, die verschiedenen Phasen von dem Fluss, bis es da zur Stadt kommt und so weiter. Und wir haben eine Prüfung müssen machen. Und ich habe alles gelernt, damit ich die Prüfung bestand. Ich habe gewusst, welche Instrumente vorkommen, das ganze Paket, und ich habe die Prüfung bestanden. Und nachher, Jahre später, habe ich plötzlich das Stück zufällig wieder gehört irgendwo. Und dann habe ich plötzlich gedacht, leck, ist das Stück schön. Was ist das für ein schönes Stuck Musik? Spüre da den Wechsel. Ich habe vorher dann mich dem Stück ausgesetzt, aus ganz einem praktischen Grund. Es war nützlich für mich, das zu machen. Warum? Damit ich Prüfung bestand. Aber ich habe die wahre Schönheit von dem Stück nicht wahrgenommen. Später habe ich es nochmal gehört und ich habe plötzlich die Schönheit von dem Stück angefangen wahrnehmen. Und heute kann ich dir nicht mehr sagen, was für Instrumente drin sind. Das ist mir auch völlig wurscht. Aber ich höre und erlebe die Schönheit von diesem Stück. Und ich mute euch jetzt 1,5 Minuten zu. Von Beatrix Smetana, die Moldau. Bitte hört. Schaut nicht auf die Instrumente. Erlebt die Schönheit von diesem wunderbaren Stück. Leider ist es am Schluss abrupt fertig, weil irgendwann musste ich stoppen. 1,5 Minuten Schönheit. Thank you. Es tut mir leid, es ist abrupt fertig. Es ist mit Gott sehr, sehr ähnlich. Viele Menschen kommen zum Glauben, kommen zu Gott, weil es einfach nützlich ist, um irgendetwas anderes herauszuholen. Prüfung bestehen. Aber hey, dann bist du noch nicht wirklich Gott begegnet. Wir begegnen Gott nicht, weil er nützlich ist, sondern wiederum, weil er schön ist, wegen seiner Schönheit. Und der Timothy Keller bringt es gut zum Ausdruck. Man geht nicht zu Gott, weil er nützlich ist. Man geht zu Gott, weil er schön ist. Und nichts ist so nützlich, als wenn man Gott schön findet. Es stimmt, was die alten Christen gesagt haben. Das höchste Ziel vom Mensch ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer aus tiefstem Herz an ihm erfreuen. Warum? Weil er bei weitem das schönste Wesen gibt, Wesen ist, das ich empfinde. Geben wir uns nicht zufrieden mit Blümchen und iPhones. Die sind schön, weil sie etwas von Gottes Schönheit tragen. Aber bei weitem das schönste Wesen ist Gott selber. Drum bricht Lob aus dem Maul von David. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Moment mal, David, du wirst angefunden, da ist Krieg. Jubel? Spinnst du eigentlich? Moll Jubel. Will ich die Schönheit Gottes erfahren habe. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Und ich schließe mit einem Beispiel. Der Alan Gardiner ist ein Missionar, ist Militär, ein erfolgreicher Mann. Und er ist gegen den Schluss von seinem Leben Missionar geworden in Südamerika. Er ist mit einem Boot angegangen, hat seine ganze Existenz abgebrochen in der Heimat. Und dann sind ganz viele Sachen schiefgelaufen. Sein Boot ist dann irgendwie kaputt gegangen, er hat Hungersnot gelitten, die Leute sind ihm weggestorben. Und am Schluss ist er noch da gewesen, an dem Strand, und er ist am Sterben, am Verhungern und am Verdursten. Er hat nichts mehr gehabt, voll geschittert. Mangel, so dass es lebensbedrohlich ist. Und in dieser Situation hat er ein Tagebuch geschrieben. Das Tagebuch hat man gefunden, da haben wir Ausschnitt davon. Wenn er schreibt, beim Sterben, beim Schittern, umzingelt von Anfechtung. Und dann schreibt er, Entschuldigung, vom Psalm 34,10, Reiche müssen darben, er zitiert den Psalm, Reiche müssen darben und hungern, die, die alles haben, die verpassen es. Haben, Moment, aber die den Herrn suchen, was haben wir vom David vorhin gehört, Antlitz Gottes suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Ja, Moment mal, Herr Gardiner, du bist gerade am Verdursten und Verhungern, du stirbst, dir fehlt alles. Nein, 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 ich habe Gott und seine Güte, ich bin der Schönheit Gottes in seiner Güte begegnet und nach dem Satz, sagt er, dass er überwältigt ist von der Güte Gottes. Und das ist sein letzter Satz. Nachher konnte er nicht mehr weiterschreiben. Der Mann ist erhobenen Hauptes gestorben. Er hat etwas gewusst von dem, was der Psalmist im Psalm 27 schreibt. Und die Frage an dich. Denkst du als an Gott als bei weitem schönsten Wesen, was es überhaupt gibt? Mit dieser Frage, wenn wir in die Gottesdienstserie gehen und mit dieser Frage, wenn wir auch drei Lieder singen. Und ich lade die Band ein, zum Führen kommen. Einfach Lieder, die das Thema der Schönheit Gottes irgendwo drin haben. Vielleicht magst du gar nicht singen. Vielleicht musst du zuerst mal ein bisschen hören. Vielleicht magst du singen. Weil wer die Erfahrung der Schönheit Gottes macht, aus dem bricht Jubel raus und Lob. Vater im Himmel, wir danken dir. Gott, du Schöpfer von dieser Welt. Du hast so viel Schönes in die Welt hineingelegt. Blümchen und iPhones. Porsches, Berge, Tier, der Mensch, Kunst, Musik, klassische Musik und Heavy Metal. Aber du selber bist bei weitem über alles in das Schönste, was es überhaupt gibt. Du überstrahlst das alles und wir brauchen deine Gnade, dass unsere inneren Augen das anfangen zu verstehen und sehen und erleben. Und so kommen wir zu dir mit unserer Blindheit und bitten dich durch deinen Geist, nimm du sie bitte einfach weg und füll du uns mit einem Erlebnis von deinem Antlitz. Hilf du uns jetzt, wenn wir zu dir singen, Gnade dürfen zu erfahren von dem, dass du uns dich selber zeigst in deiner Schönheit oder in einem Stück von deiner Schönheit. Und überhaupt jetzt in dieser ganzen Gottesdienstserie. So kommen wir zu dir als Kunstbanause, muss man wirklich sagen. Aber wir kommen zu dir, weil du sagst, dass du möchtest, dass wir dein Antlitz suchen. Und so kommen wir jetzt zu dir und suchen dein Antlitz. Du wunderschöne Gott, du schönstes von allen Schönheiten in diesen Liedern.
Du warst das Wort direkt am Anfang, eins mit Gott, dem höchsten Herrn. Die Pracht verborgen in der Schöpfung, und du triffst du's nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Yeah. віках.